Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit eine Präsentation, aber ich steige mal ein mit diesem Bild, das recht ikonisch ist. 1963, March on Washington, der Marsch nach Washington für Jobs und Freiheit. Martin Luther King Jr. natürlich. Und eine ganz spannende Stimme in der Frage nach dem Willen Gottes angesichts von Freiheit, Unfreiheit, Gewaltlosigkeit. Also wieder jemand mit vielen Zitaten, die man auch auf Kaffeetassen und Postkarten und Postern findet. Also eine Parallele zu dem vorherigen. 1929 geboren, 1968 ermordet in Memphis. Martin Luther King war Baptistenpastor in erster Linie und hat dann als junger Pastor Verantwortung übernommen. 1955, da war er also 26 Jahre alt, war gerade frisch Pastor in Montgomery, Alabama, und da gab es den sogenannten Busboykott. Rosa Parks ist euch vielleicht ein Begriff. Also die Trennung in den öffentlichen Bussen, dass Schwarze hinten sitzen mussten oder eben auch gar keinen Platz gekriegt haben. Und dann gab es da einen organisierten Widerstand und er wurde sozusagen an die Spitze dieser Bewegung gewählt als junger Pastor, wurde zum Präsidenten einer Bürgerrechtsbewegung, Southern Christian Leadership Conference. 1963 das Bild eben, das war eine große Demonstration in Washington, D.C., wo er die berühmte I Have a Dream Rede gehalten hat. Und im gleichen Jahr, nein, 64 Bürgerrechtsgesetze verabschiedet, also ein Riesenerfolg dieser Bürgerrechtsbewegung. Und im gleichen Jahr hat er den Friedensnobelpreis bekommen. 1968 die Ermordung in Memphis. Ein Leben für die Freiheit, kann man sagen. Ein paar Punkte zu King, die auch hier für unser Thema, glaube ich, dann relevant werden. Das Erste, was ich nochmal in der Beschäftigung spannend fand, sein Selbstverständnis war ganz deutlich, dass er sich immer als in erster Linie als Pastor, als Prediger verstanden hat. Also er ist dann sehr in den politischen Aktivismus gekommen. Natürlich, er wurde sogar mal vorgeschlagen, er sollte doch als Präsident für Präsidentschaft kandidieren. Hat er kurz mal drüber nachgedacht und dann gemerkt, nee, das ist nicht sein Weg. Er hat mal in einem Artikel geschrieben, also in den stillen Ecken meines Herzens bin ich grundsätzlich eben ein Kirchenmann, ein baptistischer Prediger. Und das, was er politisch bewegt hat, das, was er sozial bewegt hat, das war für ihn ein Ergebnis seiner Glaubensüberzeugung. Ohne das ist das überhaupt nicht zu verstehen. Und also abgesehen von dem Kulturellen, wenn man ihn, vorhin war ich beim Sport, habe dann auf Spotify Reden von King gehört, nochmal, da ist natürlich der Südstaatenprediger, von der Rhetorik her, aber eben auch von seiner Herzensmotivation, war das ganz grundlegend. Vielleicht, also das fand ich ganz bewegend, als dieser Busboykott losging, geriet eben er und seine Familie, er hatte damals ein Babymädchen und eben seine Frau, gerieten auch ins Visier und sie erhielten Morddrohungen übers Telefon. Und er hat da sein Herz im Gebet ausgeschüttet und überlegt, ob er das überhaupt machen kann oder ob er hinschmeißt, und berichtet dann, dass er das Gefühl hatte, also ich sage es auf Englisch und dann übersetze ich es: I could. It seemed at that moment that I could hear an inner voice saying to me, Martin Luther, stand up for righteousness, stand up for justice, stand up for truth, and lo, I will be with you even until the end of the world. I heard the voice of Jesus saying, still to fight on. Also, er hat das Gefühl, Jesus sagt ihm, steh auf für Gerechtigkeit, für die Wahrheit. Und das war für ihn Motivation tatsächlich aus seinem Glauben heraus. Was ein Kennzeichen war des Aktivismus, war der Ansatz der Gewaltfreiheit. Nonviolent Resistance, gewaltfreier Widerstand. Und das war für ihn nicht eine Taktik, sondern bei anderen war das so, dass das eher, die haben die Optionen abgewogen, auch Bei Mandela kann man das sehen in Südafrika. Der war am Anfang auch im Bewaffneten, hat Waffen geschmuggelt und so. Und gesagt, nein, wir sind effektiver, wenn wir gewaltfrei sind. Für King war das tiefste Überzeugung. Also einerseits die Überzeugung, dass nicht, also gewaltfreier Widerstand eine der mächtigsten Waffen ist für Menschen, die unterdrückt sind. Aber eben auch, dass es einfach der Wahrheit entspricht. Er hat gesagt, wahrer Pazifismus ist nicht eine unrealistische Unterwerfung unter die böse Macht, sondern eine mutige Konfrontation des Bösen mit der Macht der Liebe. Und das hat er, das waren jetzt nicht nur schöne Worte bei ihm, also das ist nochmal eine Parallele zu Bonhoeffer, dass er das wirklich mit dem eigenen Leib ja gelebt hat. Es gibt einen Bericht von 1963, dass er eine Rede hält und dann greift ihn jemand auf einer Bühne an, fängt an, ihn zu boxen, stellt sich hinterher raus, der war ein Mitglied der amerikanischen Nazi-Party. Und dann kommen natürlich Leute, die den Typen von der Bühne ziehen wollen und King ruft aus, Don't touch him, rührt ihn nicht an, wir müssen für ihn beten. Hat ihn nicht angezeigt, hat ihm angeboten, er könnte sich ja dann nochmal wieder hinsetzen und die Rede noch zu Ende zuhören. Also das war wirklich seine Grundhaltung. Das Ziel ist die Versöhnung mit dem Gegner, nicht die Überwindung des Gegners. Und man kann dann sehen, er hat da viele philosophische Quellen, hat sich da aber sehr belesen. Thoreau spielt da eine wichtige Rolle bei ihm, auch die Beschäftigung mit Gandhi in Indien, weil wir da letzte Woche ja gehört haben, dass Gandhi wiederum stark von der Bergpredigt her geprägt war. Aber auch für King war im Zentrum das Leben und die Lehre von Jesus und tatsächlich auch die Bergpredigt. Jetzt eine Sache, die oft nicht so bekannt ist, wenn wir uns mit King beschäftigen. Wir haben das Thema Rassismus dann vor Augen, die Benachteiligungen, vor allem im amerikanischen Süden, Jim Crow-Gesetze und so weiter. King sprach nicht nur über Rassismus, sondern er sprach von den Three Evils, also von den drei Übeln, nämlich Rassismus, Materialismus und Militarismus. Er war sehr aktiv im Einsatz für Wohnverhältnisse, was natürlich oft durch den Rassismus geprägt war, dass Schwarze in bestimmten Gegenden nicht wohnen durften, dadurch auch am sozialen Fortkommen gehindert waren. Einsatz für Arbeitnehmerrechte war ein wichtiger Punkt und ich hatte das eben nebenbei gesagt, diese große Demonstration in Washington, D.C. 63 war der March on Washington for Jobs and Freedom. Also für Jobs und Freiheit. Und da war also das ökonomische Anliegen stark mit drin. Aber auch der Widerstand gegen Militarismus, gegen Krieg. Er hatte eine starke Positionierung von Anfang an, eigentlich gegen den Krieg in Vietnam. Das war das Thema in seiner Zeit. Am Anfang war er zurückhaltend, sich dazu zu äußern, weil er zu Recht angenommen hat, dass ihn das sozusagen Koalitionspartner kosten könnte, Unterstützung gerade auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft kosten könnte. Aber er hat dann gegen Ende seines Lebens immer mehr auch Stellung bezogen zum Krieg, hat sich gegen den Einsatz der US-Truppen in Vietnam ausgesprochen, davon gesprochen, dass es hier eigentlich um Besetzung geht und Ko ja, also Kolonisierung. Und hat die US-Regierung als die größten Gewalttäter auf der Welt kritisiert. Und wichtig war da wiederum die Verbindung auch mit wirtschaftlicher Gerechtigkeit. Gesagt, also wir geben Milliarden aus für das Militär und wir haben Menschen in unserem Land, die in Armut leben. Und gleichzeitig werden Leute in anderen Teilen der Welt ausgebeutet. Also das war eine ganz stark ökonomische und das militärische bei ihm verbunden und gesagt, wir brauchen Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist nicht nur Barmherzigkeit, dass man dem Armen einen Dollar gibt, sondern dass man Strukturen schafft, die auch gerechte Verhältnisse herstellen. Er hat eben Unterstützung verloren. zum Beispiel Präsident Johnson natürlich, der sehr kritisiert wurde von den Antikriegsprotesten. Auch jemand wie Billy Graham, mit dem er zeitweise zusammengearbeitet hat, hat sich dann ein Stück zurückgezogen. Journalisten, also da gibt es, ich habe hier ein paar Zitate gefunden. Das Life-Magazin hat, ne, das hört sich an wie Radio Hanoi, was der von sich gibt und so weiter. Da kam dann auch der Vorwurf immer wieder, er sei Kommunist, was also nicht den Tatsachen entsprach. Martin Luther King selbst hat sich beklagt, dass er in den USA gelobt wird, wenn er sich für nicht gewaltsamen Widerstand einsetzt und dass er dann aber kritisiert wird, wenn es um Nicht-Gewalt gegenüber Vietnamesen geht. Er sagt, das ist eigentlich eine Doppelmoral, dass man ihn im eigenen Land lobt, aber dann auf der Weltbühne angreift. Wie verstand King den nicht gewaltsamen Widerstand? Ich habe sechs Prinzipien gefunden, die er immer wieder ähnlich formuliert hat, die ich gerne noch mit euch teile. Das erste, und ich sage es immer erstmal auf Englisch, weil es dann prägnanter ist und übersetze es nochmal. Nonviolence is a way of life for courageous people. Also nicht, also Gewaltfreiheit ist eine Art zu leben für mutige Menschen. Es geht nicht um Passivität, es geht nicht um Schwachheit, es geht nicht darum, sich einfach zurückzuziehen, sondern dieser gewaltfreie Weg ist gerade ein Ausdruck innerer Stärke. Und es ist, also man muss dazu sagen, es geht ja immer um nicht um passive Nonviolence, dass ich halt zu Hause bleibe, sondern um gewaltfreien Widerstand. Also ich stelle mich auf diese Brücke, ich setze mich in das Restaurant an den Tisch, wo ich eigentlich nicht sitzen darf. Ich blockiere diese Straße und lasse mich dann misshandeln und trage das. Halte buchstäblich meinen Kopf hin. Der zweite Punkt, the beloved community is the goal. Also das Ziel ist die beloved community, also die geliebte Ko Gemeinschaft oder die Gemeinschaft der Versöhnten. Und das schließt eben ausdrücklich auch die bisherigen Unterdrücker ein. Also es gab andere Bürgerrechtler, die eher eine Trennung gefordert haben. Also wir als Schwarze müssen unseren eigenen Bereich haben, eigene Bundesstaaten oder ein eigenes Land sogar. Und also in der I Have a Dream-Rede spricht er ja davon, dass eben die Söhne von Sklaven und die Söhne von Sklavenhaltern eines Tages zusammensitzen am Tisch der Brüderlichkeit. Das war also wiederum nicht nur fromme Rhetorik, sondern wirklich sein Ziel. Sagt, wir müssen diese Menschen auch gewinnen. Das dritte, attack forces of evil, not persons doing evil. Da merkt man wieder, dass er in der Bibel gegründet war. Also wir greifen die Mächte des Bösen an, was bei ihm eher er meint eher gesellschaftliche Strukturen wahrscheinlich als dämonische Mächte, wobei sich das für ihn sicherlich verbindet. Nicht die Personen. Nicht die Personen sind der Feind, sondern das System, gegen das wir kämpfen. Ein vierter Punkt, accept suffering without retaliation for the sake of the cause. Also um der Sache willen akzeptieren wir das Leid, ohne zurückzuschlagen. Und er hat immer wieder von einer erlösenden Funktion des Leidens gesprochen. Also nicht nur des Leidens Christi, sondern auch wenn wir für die gerechte Sache leiden, hat das eine Wirkung. Wo also man sonst sagen würde, das ist ja sinnlos, warum leidest du da? Ein fünfter Punkt, avoid internal violence of the spirit as well as external physical violence. Also wir wenden uns nicht nur gegen äußere körperliche Gewalt, sondern wir wollen auch unser Herz acht geben, auch Hass, Zynismus, Verachtung in unseren Herzen widersprechen der Gewaltfreiheit. Nochmal, also eine Prägung durch die Bergpredigt ist hier, glaube ich, sehr deutlich sichtbar. Und ein sechstes, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nicht so christlich, aber ich glaube, er meint was Klares. The universe is on the side of justice. Also wir vertrauen auf Gottes Wirken, dass er die Welt auch zu einem guten Ziel führt. Man kann man überlegen, ist das jetzt ein Fortschrittsdenken oder ist das eher ein Vertrauen auf Gottes Souveränität? Also es gibt den Satz von ihm, The arc of the moral universe, Also der Bogen des moralischen Universums is long, but it bends towards justice. Also er krümmt sich hin zur Gerechtigkeit. Am Ende wird die Gerechtigkeit siegen. Das berühmte Lied der Bürgerrechtsbewegung, We Shall Overcome, also wir werden am Ende überwinden. Das war seine Hoffnung, das war seine Perspektive. Und er hat am Vorabend, ich steige jetzt nicht mehr an, am Vorabend seiner Ermordung noch eine Rede gehalten, wo er im Prinzip gesagt hat, ja, es kann sein, dass ich nicht mehr lange bei euch bin, aber ich will Gottes Willen tun. Und ja, ich habe das verheißene Land gesehen, ich war auf dem Berg, I've been to the mountaintop. Und jetzt bin ich eigentlich auch bereit zu gehen. Ich finde King eine sehr faszinierende Person, auch in seiner Konsequenz, in seinem persönlichen Leben, also dass er das wirklich selber durchgezogen hat. Wir können jetzt gleich in das Gespräch kommen, ihr könnt Rückfragen stellen. Eine Frage vielleicht schon mal vorneweg zu diesem Ansatz von gewaltfreiem Widerstand. Wenn ich das richtig überblicke, waren diese Ansätze da erfolgreich, zumindest auf lange Sicht, wo es eine irgendwie christlich geprägte Gesellschaft gab. Also Südafrika, also wie gesagt, das war eine Perversion des Christentums, was dort in der natürlich in der Apartheidszeit auch gelebt wurde. Aber grundsätzlich kannte man die Texte mindestens und behauptete, man folgt diesem Jesus, in den USA genauso. Meinetwegen die Demokratiebewegung in China oder auch ja, Deutschland unter den Nazis ist natürlich von einer ganz anderen Ideologie beherrscht. Wäre das da auch ein erfolgreicher Weg gewesen oder wäre man einfach nur ja, abgeschossen worden? Das ist so eine Frage. Wie universell ist das einsetzbar? Aber erstmal eine faszinierende Person und ich setze hier einen Doppelpunkt und wir können gerne ins Gespräch kommen.